Zugegeben, das ist schon recht ungewöhnlich, eine Osterpredigt mitten in der Passionszeit zu halten. Das liegt nicht etwa daran, dass jetzt überall schon die Osterhasen und die Ostereier verkauft werden, sondern ich wollte unseren Blick tatsächlich auf das richten, was das Größte und Wichtigste in unserem Glauben ist. Im 13. Jahrhundert haben sich die beiden großen, hat sich die katholische Kirche in zwei große Teile geteilt. Das eine war die Ostkirche, das ging dann bis nach Russland hoch, aber auch die ganze Türkei, und das andere war die Westkirche. Und in der Westkirche hat sich im Laufe der Zeit eine Theologie breit gemacht, die Jesus als das Opferlamm sieht. Und darum ist in den Westkirchen Karfreitag der höchste Feiertag. In den Ostkirchen hat sich eine andere Theologie gehalten, nämlich, dass Jesus Sieger ist über den Tod. Und darum ist dort Ostern der höchste Feiertag. Und im Blick auf Ostern, wie gesagt, möchte ich gerne mit euch über die Auferstehung nachdenken. Also zur Unzeit. Okay, normalerweise schenkt man keine Weihnachtsgeschenke zwei Wochen vorher. Da ist die Spannung weg und auch die Überraschung. Aber Hand aufs Herz, wer ist Ostern am Ostermorgen noch wirklich überrascht und wer ist darauf gespannt? Und das, was in der Ostkirche zum Beispiel zur Tradition geworden ist, so ein Osterlachen in der Kirche, gibt's bei uns auch nicht. Es sei denn, der Pastor erzählt einen Witz. Zum Beispiel den. Ja, geht doch, geht doch. Eigentlich brauchte ich gar nicht mehr. Den von Josef von Arimathäa. Ihr wisst, das ist der mit dem Grab. Er kommt nach Hause, sagt seiner Frau, du, ich habe unser Grab an Jesus abgegeben. Seine Frau sagt, Mensch, das teure Grab, das war doch für uns. Ach, sagt Josef, ist ja nur fürs Wochenende. Das war aber, wenn die Geschichte wahr wäre, der Einzige, der die Auferstehung wirklich geglaubt hat. Es gibt ja in der Theologie die Meinung, dass die Auferstehung real gar nicht stattgefunden hätte. Sie wäre in das Kerygma der Gemeinde hinein auferstanden. Und die Jünger hätten so gelitten unter dem Tod Jesu, dass sie diese psychische Aufmöbelung brauchten und dann von der Auferstehung träumten. So war es nicht. Es ist kaum eine Tatsache so bezeugt wie die leibhaftige Auferstehung Jesu von den Toten. Und das ist auch gut so und wichtig. Denn die Auferstehung ist das zentrale Bekenntnis unseres Christseins. Wäre Jesus im Grab geblieben, wäre er ähnlich wie Buddha oder Mohammed möglicherweise ein weiser Prophet gewesen. Aber durch die Auferstehung hat Gott sich zu Jesus bekannt und hat gesagt, dies ist mein Sohn. Das, was er gelebt und gelehrt hat, ist wahr. Er hat mich in diese Welt hinein repräsentiert. Das wird durch die Auferstehung Jesu deutlich. Und ein zweites wird deutlich. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das ist eines der größten Geschenke, die ich aus dem Glauben für mich selbst erfahren habe. Mein Leben wird nicht in der Grube enden, sondern ich werde mit Jesus auferstehen. Und da kann ich so naiv von träumen. Ich bin ja immer Anno 70, ne? Also 80 Jahre, vielleicht noch 9-mal Ostern. Vielleicht auch 85, dann sind es 14-mal. Aber ich weiß, durch das Osterereignis ist mein Leben nicht begrenzt, sondern kriegt eine unendlich große Dimension. Es gibt zwei Zeugnisse, es gibt viele mehr, aber zwei Zeugnisse von dem Osterereignis, die sehr dicht an dem Ereignis selbst sind. Das eine Zeugnis ist ein Brief, der Philosoph und Prediger Paulus an eine Gemeinde in Korinth schreibt. Dieser Brief wird datiert auf das Jahr 52, also recht früh. Das erste Zeugnis überhaupt. Die Evangelien sind alle später entstanden. Es gibt ein zweites Zeugnis, das ist das Markus-Evangelium, das älteste aller Evangelien. Und man vermutet sogar, dass Markus schon ein Papier vorliegen gehabt hat und daraus zitiert. Und diese beiden Berichte aus der Bibel will ich Ihnen mal vorstellen. Zuerst das Markus-Evangelium. Da kommt übrigens der Josef vor, von Arimathea, der mit dem Wochenende. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte, von dem Hauptmann gab er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria und Magdala und Maria, die Mutter von Josef, sah, wo er ihn hingelegt hatte. Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hinein und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, der ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch herging nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden, denn sie fürchteten sich. Zwei Dinge sind in diesem Bericht bemerkenswert. Erstens, die Tatsache des leeren Grabes, also das historische Ereignis selbst, hat eher Furcht denn Freude gemacht. Hat eher verstummen lassen, als davon zu reden. Und das Zweite, Markus und dann auch die anderen Evangelisten später führen als Zeugnisse Frauen an. Und im Judentum galt das Zeugnis einer Frau nichts. Wäre die Tatsache nicht gewesen, hätte ganz sicher, Klammer auf, der gute Paulus hat's gemacht, Männer als Zeugen aufgerufen. Aber die Tatsache ist ein Zeugnis, das in Israel nichts galt, aus dem Mund einer Frau, die Auferstehung belegt, ist ein Argument für die wahrhafte Auferstehung und eine Hilfe für unseren Glauben. Ich will euch einen zweiten Abschnitt vorlesen, ich mache ihn auch ganz kurz, der eben aus dem Brief des Paulus an die Korinther. Und ihr müsst wissen, das römische Weltreich war damals bestens organisiert. Ein Brief von Jerusalem nach Rom dauerte bestenfalls eine Woche. Die hatten einen Botendienst eingerichtet, sonst hätten sie das Weltreich gar nicht beherrschen können. Und wenn man einen Brief schreibt und dort Fakten nennt, ist es ein leichtes, diese Fakten zu kontrollieren und im gegebenen Fall zu widerlegen. Paulus schreibt in seinem Brief nicht, wie man ein Märchen erzählt. Es war einmal. Und wenn man fragt, wann, dann sagt das Märchen, vor langer, langer Zeit. Und wenn man fragt, wo, in einem fernen Land. So erzählt man Märchen. Paulus nennt Ort, nennt Zeit, nennt Personen beim Namen. Hört zu. Denn als Erster habe ich euch weitergesagt, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind zwar schon entschlafen. Und dann ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich überhaupt ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So sei es nun, ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr es geglaubt. Und dann ein Stück weiter, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die allerelendsten unter den Menschen. Zwei Zeugen unter vielen, die von der Auferstehung Jesu berichten. Ich weiß nicht, ob es Greifswald oder Rostock war, ist schon etwas länger her, an der Uni eine Podiumsdiskussion gehabt mit Studenten verschiedener Disziplinen. Und es ging um die Frage, ist Auferstehung möglich? Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Von Naturwissenschaftlern, Medizinern, Historikern? Es ist zwar nicht üblich, aber möglich. Die Naturwissenschaft ist heute viel demütiger, als sie das noch vor Einstein und Heisenberg war. Nicht üblich, aber möglich. Was ist das eigentlich mit der Auferstehung? Und wer hat ihn eigentlich gesehen? Und da wird sehr interessant, dass die Auferstehung nicht so ein Ereignis ist, wie sich Klein Fritzchen das vorstellt. Dass sie auf der Straße gesagt hat, Mensch, das ist ja Jesus, hallo! Sondern er blieb auch ein Geheimnis nach der Auferstehung, so wie ein Geheimnis war vor der Auferstehung. Einige erkannten in ihm, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, und andere hielten ihn für einen Aufschneider oder bestenfalls für einen klugen Philosophen. Nach der Auferstehung war es nicht anders. Und das ist bemerkenswert. Denn mit den Argumenten, und seien sie noch so klug, findet niemand zu einem hinreißenden Glauben an Jesus. Wenn ich Ihnen Beweise liefern könnte für die Auferstehung, würden Sie rausgehen und sagen, na ja, spannend. Und darum hören Sie auf die Geschichten, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Da war die Maria, die zum Grab kam. Das Grab war leer. Das ist ein anderer Bericht. Und sie war zornig und traurig. Leichenschändung. Und dann stand hinter ihr plötzlich ein Mann und sie erkannte ihn sofort, ein Gärtner. Und sie zürnte ihn an und sagt, hättest du aufpassen können, du musst doch wissen, wo er jetzt ist. Und der Gärtner guckt sie an und sagt, Maria. Und als er ihren Namen nennt, gehen ihre Augen auf und sie erkennt in dem Mann, den sie für einen Gärtner hielt, den auferstandenen Herrn. Das Wort hat die Augen geöffnet, nicht die Gestalt. Oder denkt an die beiden Jünger, die zum äußeren Kreis der Schüler Jesu gehörten, die todtraurig vom Passafest aus Jerusalem zurück nach Hause gingen. Und sie redeten über das, was ihr Herz schwer gemacht hatte. Die Hinrichtung Jesu. Dann gesellt sich ein Wanderer neben sie und hört zu, was sie sagen und sagt, wovon redet ihr da? Und sie beginnen ihn zu belehren. Bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was da in Jerusalem passiert ist? Nicht so richtig. Was meint ihr denn? Und dann erzählen sie von dem grausamen Tod, Und dann beginnt er ihnen Argumente aus den alten Schriften vorzulegen, dass es sowas ja auch prophezeit worden ist. Aber das hat sie gar nicht überzeugt. Sie waren in ihrer Trauer befangen. Und als sie vor ihrem Haus ankamen und es schon dunkel wurde, sagten sie, also wenn du willst, kannst du bei uns noch essen. Ja, sagt er, mache ich gerne. Und dann setzten sie sich zu Tisch. Und dann tat dieser Gast, dieser Fremde etwas, was nur der Hausherr tut in Israel. Er nahm das Brot und brach es. Und auf einmal erkannten sie, diesen Wanderer, den wir gerade belehrt haben, ist der Herr. Und nicht das leere Grab und nicht das Zeugnis der anderen, sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst hat sie wie von der Tarantel gestochen aufbrechen lassen, zurück nach Jerusalem, um es den Jüngern zu sagen. Und die hatten Angst um ihr eigenes Leben. Wenn sie erstmal Jesus abgeholt haben, dann werden sie auch bald kommen und uns abholen. Also saßen sie hinter verschlossenen Türen, aus Angst, dass jetzt die Häscher kämen, um sie abzuholen und hinzurichten. Während sie da saßen, voller Trauer, sie hatten das von den Frauen gehört, aber es waren eben halt Frauen, die sind oft hysterisch. Also damals. Nee. Das hat sie auch nicht überzeugt. Sie blieben in ihrer Trauer um den Auferstandenen, um den hingerichteten Jesus. Und während sie trauerten, plötzlich durch geschlossene Türen, stand er mitten unter ihnen. Und sie erschraken. Dachte, es wäre ein Geist. Und dann sagt dieser Geist, gib mir was zu essen. Und Geister essen nicht. Und als er aß, erkannten sie, das ist unser auferstandener Herr. Da steht ein Satz, da wurden sie froh, als sie den Herrn sahen. Die Freude nochmal entzündet sich nicht an der Botschaft, nicht an irgendwelchen zeitgeschichtlich nachweisbaren Argumenten, sondern die Freude an der Auferstehung entzündet sich an der personhaften Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das, Verehrte, ist damals so gewesen und ist heute nicht anders. Hören Sie nicht auf die vielen, die so argumentieren, wie ich angefangen habe. Es wäre beweisbar und ich weiß nicht was alles. Nein, es ist nicht beweisbar. Es ist möglich, aber nicht üblich. Sondern das, was mich hingerissen hat, damals im Iran, war nicht eine pompöse Kirchengeschichte, nicht große Lehre, auch nicht die Bibel als solche. Sondern ich spürte plötzlich angesichts des Todes, da ist eine Hand, die mich hält. Das hat mich in sehnsuchtsvollen Fragen gemacht. Und am Ende glaubend. Und das, was der Apostel Paulus erlebt hat, sozusagen als erster vor uns allen, hat Jesus nie persönlich kennengelernt, vielleicht mal gesehen. Es gibt so eine Geschichte, da soll er wohl dabei gewesen sein, als er gelehrt hat. Aber es ist nicht nachgewiesen. Er hat ihn nie gesehen. Und er war ein überzeugter Jude und wollte auf keinen Fall, dass die Sekte der Nazarener das saubere Judentum beschmutzt. Und hat die damaligen Christen verfolgt. Und dann hat ihn plötzlich vor Damaskus der Auferstandene selber vom Pferd gehauen. Und er konnte nicht anders, als sich führen zu lassen zu einem Christen in das Haus in Damaskus, der ihm die Hände auflegte. Und dann wurden ihm seine Augen geöffnet. Und der noch fanatisch die Auferstehung leugnete, die Christen verfolgte und glaubte, sie ausrotten zu können, ist nicht durch einen weisen Prediger, nicht durch Schriften, sondern durch die Realpräsenz des Auferstandenen umgedreht worden. Einem kann schon Angst und Bange werden, wenn man an unsere Kirche denkt. Ich war gerade, jetzt kommt das doch, mit meiner Frau in Ephesus. und in Laodicea und in all den Gemeinden in Kleinasien. Und überall blühen Moscheen. Nichts mehr, aber auch gar nichts mehr vom Christentum, außer historischen Gebäuden. Das Grab von Johannes, überall Moscheen. Da, wo mal das Christentum groß und mächtig war, ist alles vergangen. Es kann uns in Deutschland ähnlich gehen. Und trotzdem habe ich keine Angst. Der auferstandene und im Geist gegenwärtige Herr wird nicht zulassen, dass seine Stimme verklingt, dass seine Gegenwart nicht mehr durch die Kirche repräsentiert wird. Und von daher lebe ich in einer Kirche, die voller Hoffnung ist auf Vollendung und Auferstehung. Und wäre Christus im Grab geblieben, diese Kirche hätte schon im ersten Jahrhundert Schluss gemacht. Sie lebt vom auferstandenen und im Geist gegenwärtigen Herrn. Halleluja. Amen.